Heute haben wir ein ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich das Thema Fasten. Und bei Fasten denkt man oft an religiöse Hintergründe wie Ramadan oder Ostern. Oder man denkt sehr, sehr schnell an das Intervallfasten oder das Intermittent-Fasting. Aber wir gehen heute nochmal auf andere Fastenformen ein und besprechen, warum Fasten eigentlich so essentiell ist und ein unfassbarer Faktor ist für die Gesundheit der Menschen, für das Thema also Prävention, aber auch wenn man schon Krankheiten hat, um diese wieder zu lösen und zu reduzieren oder sogar komplett zurückzubauen und tatsächlich natürlich auch ein Riesenthema ist für Anti-Aging. Also super spannend. Ich freue mich auf diese Folge. Man kann sie sich wunderbar anschauen und wir bieten sogar einen Einblick darüber, wie man leicht in das Fasten einsteigen kann und wir wollen ihnen die Angst nehmen vor dem Fasten, dass sie nicht denken müssen, oh mein Gott, Fasten, das schaffe ich niemals, das ist so eine riesige Hürde, sondern wir zeigen, dass es sehr, sehr einfach gehen kann, man gut da reinstarten kann und dass es ja einfach ein wunderbares Mittel ist, gesünder zu werden, jünger zu werden und lange gesund zu leben. In diesem Sinne, wir starten rein in die Folge Fasten beim Podcast Gesund werden, gesund bleiben mit Dr. Schwarzel. Bis gleich.
Willkommen zu einer neuen Folge von Gesund werden, gesund bleiben bei Dr. Schwarzel. Hier geht es darum, wie Sie nicht nur gesund werden, sondern auch gesund bleiben. Entdecken Sie praktische Tipps, wissenschaftliche Einblicke und neue Ansätze für Ihre Gesundheit. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Gesund werden, gesund bleiben bei Dr. Schwarzel. Dr. Schwarzel natürlich bei uns auch da. Hallo Andi.
Hi.
Wunderschön, dich da zu haben. Heute haben wir ein super spannendes Thema.
Allerdings, ja.
Und es geht nämlich ums Thema Fasten. Thema Autophagie. Wie kann uns das helfen? Wie können wir das einsetzen? Für wen ist das sinnvoll? Und für Sie da draußen, glaube ich, ein super spannendes Thema. Deswegen, lass uns reinstarten. Ich meine, ich bin ja ein absoluter Fasten-Fan. Ich mache ja seit 2017 mache ich intermittierendes Fasten. Mit mal mehr und weniger Erfolg. Aber ich habe mich tatsächlich noch nie damit beschäftigt, ob das für mich die richtige Fastenmethode ist oder nicht. Und deswegen bin ich so gespannt, weil du hast ja da unfassbar viel Erfahrung, vor allem mit den verschiedenen Fastenmethoden. Ja? Intermittierendes Fasten ist sicherlich relativ populär. Heilfasten kennen viele. Aber die verschiedenen Einzelmethodiken ist, glaube ich, da ist, findet man nicht ganz so viel drüber in den, sag mal, bekannteren Social-Media-Kanälen. Deswegen bin ich super gespannt, wenn wir darüber sprechen. Und lass uns doch einfach mal anfangen mit dem Thema. Was ist denn Fasten überhaupt?
Also vielen Dank, dass ich heute wieder bei euch sein kann. Das macht immer einen Riesenspaß. Und das Tolle ist ja auch, dass du in der Thematik so drinnen bist, in dem ganzen Health und Biohacking und so. Steht auch auf dem Schild hinten drauf. Ja, also wirklich genau. Super. Was ist Fasten? Das ist eine sehr gute Einstiegsfrage. Also wir versuchen es natürlich immer so darzustellen, dass die Zuhörer es natürlich verstehen und nicht zu wissenschaftlich. Also allgemein der Verzicht auf feste Nahrungsbestandteile, also Trinken, Suppen, Brühen und so wäre erlaubt, einfach nichts essen, das ist so die klassische Bedeutung oder auch, wird natürlich oft gebraucht dann Dry January, wo die Leute dann sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Alkoholverzicht oder einen Alkohol weglassen oder auch vor Ostern, ich lasse mal die Süßigkeiten weg oder ich mache keinen Industriezucker oder so oder auch mittlerweile ein digitales Fasten, dass man sagt, ich lege jetzt mal, ja, so schwer es fällt, das Handy auf die Seite und mach mal 3 Wochen kein Insta oder kein WhatsApp oder so weiter, also digitales Fasten natürlich auch, also allgemein der Verzicht über eine längere Zeit.
Okay, sehr spannend. Was unterscheidet denn jetzt auch Fasten jetzt im Kontext nicht vom digitalen Fasten, aber vom Fasten im Nahrungskontext von einer Diät?
Ja, also das hat jetzt vor 2 Wochen erst mit einer Patientin da, die hat gesagt, sie macht im Januar eine Rosenkohl-Diät. Dann war ich natürlich auch ganz gehypt, habe gesagt, ja, was ist das? Ist es wie die Kohlsuppendiät?
Ja, genau, Kohlsuppendiät.
Und, auch. Und die Dame hat gesagt, nee, Rosenkohl-Diät, ganz einfach, ich darf alles essen außer Rosenkohl. gesagt, da mache ich auch mit. Ja, das klingt wirklich perfekt. Also Diäten ist meistens, man kennt es ja, Low Carb, High Protein, Atkins, die Hollywood-Diät, die XYZ-Diät, immer so ein bisschen Marketing-Tool, was dann in den ganzen Friseur-Zeitschriften immer dann gehypt wird, 3 Kilo in 5 Tagen oder 5 Kilo in 3 Tagen. Also da ist einfach immer eine strikte Nahrungsvorgabe, dass man sagt, zum Beispiel, also ich mache jetzt eine Eiweißdiät im Sinne von, dass ich mehr Eiweiß esse oder ich mache eine Low-Carb-Diät in dem Sinne, dass ich versuche, Kohlenhydrate zu reduzieren oder wegzulassen. Ganz weglassen geht ja gar nicht, weil im Gemüse auch 3, 4, 5 Gramm pro 100 Gramm Gemüse natürlich Kohlenhydrate sind, aber die Leute meinen, sie lassen Kohlenhydrate weg. Das ist eher die Diät,
ja,
und oder die mediterrane Diät zum Beispiel oder die grüne mediterrane Diät. Also es sind Ernährungsformen und Fasten ist wirklich der Verzicht oder das Weglassen von festen Bestandteilen, also sozusagen das Nichtsessen, mhm, oder auch das Nichtsessen dann im Bereich beim Intervallfasten auf eine bestimmte Zeit. Also das ist der Unterschied Diät oder Fasten. Das Tolle ist halt, dass wir bei beiden Ernährungsformen beide nutzen. Beide haben wirklich tolle Effekte. Da kommen wir ja nachher nochmal dann im Detail drauf zu sprechen. Und wir sind halt sehr, sehr gut drin, weil wir jetzt über die letzten 20 Jahre mindestens 5000 Patienten mit Diäten oder Fastenkuren behandelt, therapiert haben. Es gibt auch das medizinische Fasten. Und da haben wir einfach über die Jahre eine wahnsinnige Erfahrung, die natürlich den Patienten dann zugute kommt.
Ich stelle mir das vor, also so ein Verzicht jetzt, besonders wenn du sagst, Brühe ist noch erlaubt oder ein Tee ist noch erlaubt, das ist schon eine harte Nummer. Also ich weiß, wie das bei mir ist zumindest. Wenn ich Hunger habe, dann ist das schon, das wird eine stärker werdende, unaufhaltbare Energie, wird da entfesselt. Deswegen stelle ich mir das Fasten gar nicht so einfach vor. Da müsst ihr ja schon wirklich auch eine Strategie dann hinter haben, wie man schafft, dass der nicht eingesperrte Kunde dann nicht doch zum Essen greift, weil es ist ja dann wirklich, der Körper will ja essen. Ne? Das ist ja sicherlich eine große Herausforderung dann auch.
Absolut, ja, ein ganz wichtiger Punkt. Also wir kriegen dann auch immer das Feedback von Leuten, die sagen, also ich habe jetzt Heilfasten mal selber probiert, das ging ziemlich in die Hose. Ja. Also Migränepatienten, die dann wirklich einen massiven Migräneanfall haben oder viele Patienten kriegen einen Gichtanfall, weil natürlich Fettsäuren mobilisiert werden, die Harnsäure geht nach oben. Also da haben wir oft hilflose Patienten, die anrufen und sagen, also es war eine Katastrophe, mir geht so schlecht, ich habe das jetzt selber mal begonnen, habe mich da ein bisschen eingelesen oder 3 YouTube-Videos geschaut, genau, und jetzt habe ich es mal probiert. Die Patienten, die wir betreuen, da ist eigentlich die Quote an Leuten, denen es dabei nicht gut geht, verschwindend gering. Also mit der zunehmenden Erfahrung, wie gesagt, 5000 Patienten mit Wahnsinn. Diäten oder mit Fasten betreut. Ich war lange in Fastenkliniken, auch die das da wirklich Buchinger oder FX Meyer bis zum High-End Bereich dann machen und betreiben, geht immer sehr gut, wenn man es mit einem Spezialisten zusammen macht. Ja, keiner würde sagen, also ich habe mir jetzt ein Handbuch gekauft über das Autofahren, ich fange jetzt an, selber Autofahren zu wollen oder Flugzeug zu fliegen oder irgendwie technische Sachen zu machen. Also man muss sich damit ein bisschen befassen und im Idealfall geht man zum Profi, kann man auch googeln. Also es gibt wirklich gute Fastenärzte, die sich da viel mit beschäftigen, viel Patienten schon hatten, gut auskennen. Und ich würde immer empfehlen, da mal ein Erstgespräch mit einem erfahrenen Fastenarzt zu machen. Und dann geht's so, dass man eigentlich diese positiven Effekte hat. Am zweiten, dritten Tag hat man dann, kommen wir ja nachher noch dann ein bisschen drauf zu sprechen, die Endorphine, die Glückshormone, man schläft besser, man fühlt sich besser und so. Also wir fördern natürlich, dass die Patienten schnell in dieses Fasten hochkommen und nicht die ganzen negativen Effekte haben, keinen Kaffee und nichts zum Essen und einen Hungerast und so weiter. Also das geht gut, aber man muss sich ein bisschen damit auskennen.
Ja, super spannend. Du hast jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen. Welche Prozesse werden denn im Körper aktiviert, wenn wir fasten? Weil das ist ja, wir machen ja Fasten nicht zum Spaß. Oder ich sag mal so, es gibt ja noch das religiöse Fasten. Da können wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Also in sehr vielen Kulturen ist ja eine Art von Fasten tatsächlich auch verankert. Also wir haben zu Ostern haben wir in unseren Breitengraden oft das Fasten vor dem Osterfest. Dann haben wir den Ramadan in den östlichen Gebieten, wo durchaus auch einen Monat lang gefasst wird und nur abends gegessen wird. Also die machen ja so ein All-Day-Fast oder so ein Konzept. Das ist ja auch super spannend. Das heißt also, Fasten ist ja keine neue modische Erscheinung, sondern es gibt es ja schon Jahrtausende.
Absolut richtig, ja. Also das ist wirklich eine wunderbare Sache der Natur eigentlich oder auch der Religion, also die verschiedensten Religionen, egal welche, haben alle das Fasten integriert oder propagieren das auch. Genau wie du gerade gesagt hast, also da werden ja aus der Erfahrung den Menschen Sachen oft propagiert, die gut sind, manchmal Sachen, die schlecht sind, aber sehr oft Sachen, die gut sind für die Gesundung. Und das Tolle ist, dass man jetzt in den letzten Jahren durch viele Studien und Untersuchungen das belegen konnte, was da passiert. Also die Testung, die Biochemie, die Labortestung ist immer besser geworden. Und wir können da einfach auf zellulärer Ebene, die Kollegen der Zellbiologie haben ja auch den Nobelpreis 2016 bekommen, ein Japaner, für die Autophagie. Autophagie, der Prozess des Fastens, konnte da wirklich auf zellulärer Ebene nachschauen, was passiert. Und wir haben unglaubliche Effekte für den Körper, wenn man es richtig macht. Da glaube ich, werden wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen, was passiert mit Blutdruck, was passiert mit dem Bauchfett, was passiert mit den Glückshormonen, was passiert mit den Rezeptoren. Also wenn man das Thema, dass wir einen Botenstoff haben, der an einem Rezeptor andockt, warum funktioniert dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip viel besser? Also das konnte man die letzten Jahre auf wissenschaftlicher Ebene sich anschauen. Und deswegen, wenn man da ein bisschen den Einblick hat, wir als Fastenärzte, ich mache das seit, wie gesagt, über 25 Jahren mit meinen Patienten wussten das, einfach aus dem täglichen Tun, aus der Rückmeldung, aus den Werten. Wir haben kranke Leute, die sind gekommen, die waren nachher gesund oder denen ging es viel besser. Und jetzt kann man es erklären und das ist wahnsinnig spannend.
Total cool. Gibt es denn so eine klare Definition, ab wann der Körper wirklich im Fastenzustand ist? Also ja. Ist es eine Zeitfrequenz oder ist es ein
anderer Marker? Ja, also natürlich das Gefühl, wenn der Patient meint, ich kann nicht mehr, ja, dann könnte man sagen, jetzt bist du drin im Fasten. Dann verdrehen die Augen und sagen, was, das soll ich jetzt 3 Wochen weitermachen oder 10 Tage? Aber es gibt natürlich Marker, also stofflich passiert da Folgendes, dass der Körper aufhört, Zucker, also Glucose quasi zu verbrennen. Die Glucosespiegel im Körper halten so 12, 14 Stunden, einen Tag. Gibt es verschiedene Untersuchungen bis zu maximal 1,5 Tage. Und dann stellt der Körper um, also dann Gehirn ist ja ein riesen, nicht nur Sauerstoffverbraucher, sondern Glukoseverbraucher, also ein Drittel des Energies verbraucht das Gehirn bei einem, weiß nicht, ein Siebtel der Masse oder ein Zehntel der Masse, krass, also Wahnsinn, ne? Ja. Bei dir ein bisschen mehr, weil du so ein cleveres Kerlchen bist. Und da stellt er dann um von Glukose eben auf die Ketone, also der Körper fängt an, dadurch, dass er den Brennstoff, den Zucker, die alles was süß ist, nicht mehr verbrennen zu können, stellt er dann um quasi und macht aus Fettzellen, also zu einem überwiegenden Teil aus Fettzellen, natürlich immer ein bisschen auch Muskel, wenn wir nachher noch ein bisschen genauer dann erklären, versucht da Energie bereitzustellen. Und das ist dann, wenn es nicht die Glucose ist, der Ersatzstoff, was das Gehirn gut verstoffwechseln kann, sind die Ketone. Mhm. Und man kann das auch messen. Also wir haben das Tolle immer, dass wir den Patienten bei uns das beibringen, zeigen. Also man ist so ein eigener kleiner Biohacker dann zu Hause, wenn man fastet, kann dann Ketone im Urin messen zum Beispiel. Da kann man dann so Teststreifen oder sagen, Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt im Fasten. Und das wird beim Ketonspiegel oder mit dem Ketonspiegel quasi gemessen. Oder so Pi mal Daumen kann man sagen, nach 12, 14, 16 Stunden nichts essen, geht das schön langsam los. Kann man auch trainieren. Es gibt Leute, die da schneller reinkommen, wenn die es öfter gemacht haben und die halt ein bisschen länger brauchen.
Wahnsinn. Ja, das ist so diese metabolische Flexibilität vielleicht auch bei der Ketose. Wie ist das denn, wenn du sagst, man kann das messen? Also ich kenne auch die Strips, da kann man dann das Urin drauflaufen lassen und dann kann man das messen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, per Blut das zu messen. Ja. Ne? Was ist denn der bessere Weg?
Also es ist so, die Frage ist, was taugt dem Patienten mehr? Das eine ist wie so ein Blutzuckertest quasi, also wo man mit einer kleinen Nadel sich in den Finger piekst und dann, das schaut ziemlich genau aus wie ein Blutzuckergerät, misst. Im Urin ist halt immer einfacher, weil es schneller geht und so. Es ist jetzt auch gar nicht jetzt so wichtig, ist man wirklich die ganze Zeit voll in der Ketose drinnen oder nicht. Also die Patienten sagen auch immer, jetzt habe ich doch was Kleines gegessen. Ich habe einfach, weil ich Kopfschmerzen hatte oder Kreislaufthemen, ein bisschen Honig in Tee mal gemacht. Ja. Dann ist es nicht so, dass der ganze Effekt wieder weg ist, sondern man ist halt kurz aus der Ketose raus und kommt aber dann natürlich wieder in die Ketose rein. Also das ist nicht so, dass man sich den ganzen Effekt kaputt macht, wenn man jetzt aus Kreislaufthemen oder so dann mal ein bisschen gegensteuert. Es ist immer man kommt wieder rein, man kommt wieder raus. Wie so ein Training, wie so Trainingszonen im Ausdauerbereich. In welchem Bereich ist man? Ist man im GA1-Bereich, im vor der aeroben Schwelle, nach der aeroben Schwelle? Mhm. Das kann man auch immer nicht so genau machen. Aber natürlich, je länger oder je mehr man reinkommt, desto mehr Effekt.
Da kann ich nur noch eine kurze Story zu erzählen, besonders, dass man wieder reinkommt in diesen Effekt. Ein Freund von mir ist sehr lange in der Ketose gewesen, also mehrere Wochen schon, gut unterwegs, hat dann aber tatsächlich einen Kreislauf, ich möchte mal sagen, Kollaps bekommen. Also es ist wirklich weiß angelaufen, war draußen, war auch sehr kalt dann plötzlich und musste dann, Leute haben ihn dann dazu gebracht, was zu essen, was nicht in die Ketose-Ernährung gepasst hat. Und dem ging es auch sofort wieder besser, instantly. Und als er nach Hause gegangen, war an dem Abend raus der Ketose, am nächsten Morgen war er schon wieder komplett drin. Also hat er auch mit den, ja, mit den Strips, mit den
Oli-Strips. Absolut, absolut. Und das ist immer so, also das sind so die Pioniere oder die Helden des Alltags, die sagen, ich ziehe das jetzt durch, heldenhaft. Also deswegen, mein Tipp ist immer, wenn Sie das erste Mal machen, gehen Sie zum Profi. Es gibt manchmal so ein bisschen Elektrolytverschiebungen. Also wir haben oft das Problem, dass die Leute, wir nehmen ja weniger Kochsalz zu uns, also Natriumchlorid, Kochsalz, auch weniger Kalium, je nachdem, wie die das machen oder was für ein Saftfasten oder wie die das fasten. Machen selber und nicht mit einem Profi betreut, kann es dann so Elektrolytverschiebungen geben und dann kann es schon mal passieren, dass die Leute einen Kreislaufkollaps bekommen. Wir haben das oft so, dass die Patienten unter dem Fasten so tolle Blutdruckwerte bekommen und die denken dann nicht dran, dass sie jeden Tag ihre Blutdrucktabletten nehmen. Die muss man natürlich dann halbieren oder absetzen oder messen oder natürlich auch bei Patienten metabolisches Syndrom, vielleicht schon leichte Insulinresistenz, die vielleicht schon ein Metformin haben, also ein Zucker, ein Glukose-Hemmstoff im Darm oder sogar auch Antidiabetika, also insulinwirksame Medikamente, die richtig den Blutzuckerspiegel dann nach unten drücken. Da muss man wirklich aufpassen und eben mit dem Profi reden, dass der sagt, passen Sie auf, am dritten Tag die Medikation auf die Hälfte setzen oder das Blutdruckmittel weglassen, wenn die Werte unter den Bereich kommen. Das muss man dem Patienten erklären, dass der dann auch mit dem Gefühl umgehen kann und weiß, was ihm blüht. Eventuell muss nicht, kann aber.
Hört sich schon mal richtig gut an, Blutdruck zu senken mit Fasten, also richtig gut. Richtig spannend, da freue ich mich auf die nächsten Fragen. Was unterscheidet denn gesundes Fasten von radikalen Hungern?
Weil ja. Das ist immer die Frage. Also es war ja lange auch der Hype mit der Ketose und ich muss jetzt in die Ketose gehen und ketogene Ernährung. Also das ist alles gut. Das hat alles eine Berechtigung. Es ist immer ein Problem, wenn es die Leute also unkontrolliert oder zu radikal oder zu heftig machen beim Hungern. Also wir haben da das Problem, dass also generell mal wir reden jetzt von Zeitbereichen, 3, 4, 5 Wochen ist überhaupt kein Problem. Also in den großen Kliniken, da ist dann, wenn die Leute heilfasten wollen, 2, 3 Wochen unter ärztlicher Betreuung überhaupt kein Problem. Auch Leute, die Fasten erfahren sind. Ich würde auch immer gucken, dass ich das erste Mal nicht zeitgleich mache zur Arbeit, dass man dann wirklich so ein bisschen sich auf sich konzentrieren kann, ein bisschen sich auch mal hinlegen kann, ein bisschen spazieren gehen und so. Also ich würde es nicht während der Arbeit machen. Das ist auch immer so ein Tipp von uns das erste Mal. Und also alles im Bereich 3 Wochen, 4 Wochen ist überhaupt kein Problem. Natürlich immer mit ärztlicher Begleitung. Wir haben Leute, die fasten 40 Tage, ist ja auch wie in manchen Religionen so die Fastenzeit, wo man sagt, also ein Monat oder egal welche Religion jetzt, also in längere Perioden. Und das radikale Hungern ist dann immer so, wenn der Eiweißabbau zu stark ist. Also wir haben ja also Fettgewebe natürlich, wir haben Eiweiß, wir haben Muskulatur. Wir unterscheiden da ein Baufett und ein Speicherfett, also Baufett unter der Kniescheibe oder am Knie, die Wangen, Knochen, die Backen, das ist alles Baufett. Also was der Körper braucht, um Strukturen aufrechtzuerhalten, natürlich Bindegewebsstrukturen, Muskelstrukturen, die ja die Knochen stabilisieren und die Gelenkfunktionen stabilisieren. Und wenn wir da reinkommen, dass wir zu stark Eiweiß abbauen, das nennt man dann den Marasmus oder den starken Eiweißverlust, dann reagiert der Körper dadurch, dass er auch die Eiweiße im Blut, die verantwortlich sind für den nicht nur osmotischen Druck, sondern kolloid-osmotischen Druck, also auch die Eiweißbestandteile des Albumin im Körper, sorgt dafür, dass quasi Flüssigkeit an der permeablen Membran diffundieren kann. Und wenn das abgebaut wird, dann kriegen wir Probleme, dann ist die quasi Muskulatur ganz stark abgebaut. Das sind diese schrecklichen Bilder, die wir kennen von den hungerleidenden Kindern aus Afrika mit ganz dünnen Armen, weil eben der Bizeps schon abgebaut ist und diese aufgetriebenen Wasserbäuche, weil wir da Wasserverschiebungen haben, eben weil die Eiweißkörper im Blut diesen osmotischen Gradienten nicht aufrechterhalten, das ist natürlich schrecklich. Und das gibt's auch bei Leuten, Leuten. Wir haben das oft bei leider bei älteren Leuten, wenn die falsch beraten werden, dass die wirklich zu wenig Protein zu sich nehmen. Muskeltraining oder Muskelfunktion vielleicht aufgrund von Hüft-, Knieschmerz und so weiter auch über Jahre weniger ist. Und dann bauen die zu viel Eiweiß ab. Und das ist natürlich nicht gut. Aber da auch wieder mit einem Experten, mit einem Ernährungsexperten, mit vielleicht Ärzten, die einen Schwerpunkt nicht nur auf Geriatrie, also das ist die Wissenschaft für den gesunden alten Menschen, sondern auch für Ernährungswissenschaften haben oder im Zweifelfall auch natürlich gerne uns fragen. Da kennen wir uns sehr, sehr gut aus.
Ja, cool. Super spannend. Ja, das ist immer Fasten, also vor allem, wenn du sagst, so lange Fasten, also ich kenne Fasten vielleicht mal 5 Tage, vielleicht mal 7 Tage, aber 40 Tage ist ja schon beeindruckend. Da wird dann aber schon auch, ich meine, wir kommen gleich auf die Methoden, aber irgendwie muss ja schon was zugeführt werden, sonst sag mal, sonst geht das ja wahrscheinlich nicht. Deswegen lass uns mal über die Fastenmethoden sprechen. Und zwar, welche unterschiedlichen Fastenmethoden gibt es denn? Also ich habe schon Intermittent Fasting genannt, du hast schon ein paar Namen genannt, aber gib uns mal einen Überblick über die verschiedenen Fastenmethoden, weil da lerne ich auch.
Gerne. Echt also es wird grundsätzlich eingeteilt natürlich immer wie in der Medizin nach dem Erfinder. Also wir haben ja von Buchinger, es war ein Militärarzt, der einfach gesehen hat, dass zum Beispiel eine Fettleber oder Gelenkerkrankungen unter Nahrungsverzicht besser werden. Das ist dann natürlich die Buchinger Methode. Dann gibt's ja die Schrotkur, wo man abends schön ein Glas Weißwein trinken kann, so als Leberstimulus, ja, auch interessant. Wenn irgendwann die Weißbier-Fastenmethode mal erfunden wird, dann machen wir das auch mal einen Tag, ja, genau. Mal Weißbierfasten. Ja. Und dann gibt's natürlich FX Meyer. Also FX Meyer ist der Franz Xaver Meyer, auch wieder benannt nach dem Erfinder, war in Österreich aus der Steiermark, da bei Gröbming. Es ist so, also Unterschied zum Beispiel Buchinger, FX Meyer ist, man hat ja auch immer das Thema, dass wir, wenn wir nichts essen, dann wird ja die Darmperistaltik runtergefahren. Das ist ja ein wichtiges Ausscheidungsorgan auch. Also die meisten Leute haben irgendwie gehört, Fasten, ja, da muss ich 2, 3 oder 4 Liter trinken, das ist schon mal ganz gut. Aber die gehen dann 3 Wochen nicht auf die Toilette, was ganz schlecht ist, also groß auf die Toilette, weil wir natürlich auch ausscheidungspflichtige Substanzen, Giftstoffe über den Darm ausscheiden. Und wenn die wenn wir nicht groß auf die Toilette gehen in der Zeit, dann kommt es zu einer Autointoxikation, also quasi zu einer Rückvergiftung über diese Stoffe. Deswegen propagieren manche Fasten Methoden auch den Einlauf oder Fastenformen. Mhm. Auch wirklich eine super, super Geschichte, was ich eben empfehlen kann. Da haben wir sehr viel Know-how, Kaffee-Einlauf oder Dinge, wie man das macht. Also krass. Ja, sind coole Lifehacks. Ja.
Der Kaffee-Einlauf, jetzt wo du es sagst, ich habe tatsächlich noch so ein Set bei mir im Keller stehen von 2000 rum, 2002 rum, nein, 2020 rum meine ich natürlich, nicht so alt. Kaffee-Einlauf. Muss man mega aufpassen, was für einen Kaffee man verwendet. Nicht den normalen Jakobskaffee, das geht gar nicht.
Schon gut, ne?
Und dann, das ist aber sehr interessant, der Kaffee zieht die kompletten Giftstoffe aus dem Darm raus.
Ne? Ja, also im Prinzip, immer so, man sagt ja mal entgiften und so, da gibt es Kollegen, die sagen, ja, der Körper entgiftet selber. Also es stimmt nicht, man kann es super, super stimulieren, wenn man da das professionell macht. Also die Giftstoffe rausziehen, klar, die Gerbstoffe sind, also Gerbstoffe im Kaffee, die ätherischen Öle, und die ganzen Sachen sind auch gut für die Schleimhaut und so weiter, sind Schleimhaut regulieren dann und so weiter. Generell ist es so, dass der Einlauf natürlich unterstützt, wenn wir eine Woche nicht aufs Klo gehen können, diese ganzen giftigen Stoffe rauszuspülen. Und das ist zum Beispiel Unterschied bei Buchinger und FX Meyer. Buchinger, die propagieren am Anfang 3, 4 Teelöffel von diesem Bittersalz. Das ist dieses grauslige Abführmittel, was man am Anfang trinkt. Dann räumt es den Darm einmal durch und dann sagt Buchinger eher, ja, alle 2, 3 Tage in Einlauf. Beim FX Meyer ist es so, dass der sagt, also lieber nicht einmal am Anfang diese große Menge Abführsalz, also dieses Bitter- oder Glaubersalz, sondern lieber jeden Tag eine kleine Menge, einen halben Teelöffel, einfach weil das von der Vorstellung wirklich so durch den ganzen Darm durchrieselt. Und es gibt schon so verbackene, harte Stuhlreste, die irgendwo in der Ecke hängen oder so. Ja. Und da ist es einfach besser beim Meyer, da macht man auch die therapeutische Bauchbehandlung, so eine Art Osteopathie für den Darm, für die Organe, ja, dass das ist einfach im direkten Vergleich zeigen so die letzten Untersuchungen sinnvoller ist. Was ich immer cool finde, ist wirklich, wenn man den Patienten mitnimmt, wenn man sagt, okay, warum machen wir das Fasten? Was wollen wir denn nachher ändern? Wollen wir dann wieder genauso reinhauen wie vorher? Wollen wir ein bisschen bewusster essen und so? Also dieser therapeutische Effekt, die Schulung, ist bei FX Meyer halt ganz, ganz hervorragend, weil wir auch dieses Kauen mit reinnehmen. Ja. Jeden Bissen dann 30 Mal kauen oder auch die Suppe kauen. Wir wissen heutzutage, dass das Kauen oder der Eating Speed, also die Geschwindigkeit des Essens, ein eigener Risikofaktor für Diabetes ist. Wahnsinn. WHO hat es als eigenen Diabetesfaktor propagiert und ich muss dann immer schmunzeln. Jetzt war neulich im Fernsehen eine Dame, die gesagt hat, ja, das Kauen ist so wichtig, damit nimmt man 3 Kilo ab. Wenn man dich nur mal hinsetzt und quasi jeden Bissen 30 Mal kaut, das sagen wir den Patienten seit 20 Jahren. Also da gibt's wirklich tolle Sachen, die man den Patienten dann mitgibt, dass man sagt, also setz dich hin, iss langsam, iss bewusst, und dieses Edukative finde ich bei FX Meyer besser, Buchinger auch sehr gut, war auch lange in der Buchinger Klinik, ein Jahr, habe da viel Patienten behandelt. Bei Buchinger ist es so, da gibt es dann dieses Fastenbrechen, da kommt dann der gedünstete Apfel oder die Kartoffel und dann 1-2 Aufbautage, und die Leute aus meiner Erfahrung neigen beim Buchinger danach dazu, wenn die nicht wirklich in der Zeit durch Diätassistenten geschult werden, eher wieder in alte Muster zurückzufallen. Ja. Beim FX Meyer ist die Schulung, das Edukative besser. Also die nehmen länger was mitstellen um im Alltag und haben dann noch diese Nacheffekte, dass sie oft gar keinen Jojo-Effekt haben, sondern danach sogar noch 2-3 Kilo eben abnehmen. Und wir als Profis sorgen ja dann dafür, dass Säure-Basen-Haushalt im basischen Bereich bleibt, dass man Patienten erklärt, was ist der Milliäquivalent, was ist Säure im Lebensmittel, was ist Base, wie baue ich meinen Darm auf, wie gestalte ich meinen Ernährungsplan, wie kann ich dann, und das wäre die nächste Methode, zum Beispiel Effekte des Intervallfastens in meinen Alltag integrieren. Ja. Dass ich sage, Mensch, also ich mache jetzt ab 18 Uhr kein Essen mehr, 3 Tage die Woche, oder ich mache diese nicht 16-8 Methode oder 18-6, wie auch immer, sondern mache die 5-2-Methode, also esst 5 Tage normal, macht 2 Tage dann Heilfasten, und da sind wir gut drin zu sagen,
also wirklich okay, dann 48 Stunden nichts essen.
Genau, ja, oder ein Tag, ne? 6-1 oder so. Wir müssen immer dran denken, wir brauchen diese 12 Stunden, 14 Stunden, dass wir in die Autophagie kommen quasi, dass wir epigenetisch anschalten die Effekte, und das besprechen wir mit dem Patienten, und das ist ja genau die Stärke, individuell und personalisiert. Der eine kann das so besser, der andere so, und den Patienten geht es hervorragend, wenn man das wie ein maßgeschneiderten Anzug auf denjenigen zusammenstellt.
Ja, mega. Nur zur Info für alle Zuschauer und auch für dich. Ich bin jetzt gerade 22 Stunden im Fasten. Letztes Mal gestern Abend gegessen.
Ja. Schaust blendend aus. Also ich habe mir schon gedacht, was hat er gemacht? Ja, also richtig gut. Ja, ja, und bist gut drauf, oder?
Ja, hohe Energielevel. Ne? Also das merke ich schon immer. Ich mache das. Manchmal ist es Zufall, aber zum Beispiel so 36 Stunden Fasten fällt mir gar nicht schwer.
Toll.
Ich muss nur über diese gelernten Essenszeiten rüberrutschen. Und dann ist es relativ easy.
Ja.
Aber es ist super spannend. Also vor allem Buchinger hatte ich noch nicht gehört, FX Meyer habe ich auch noch nicht gehört. Wie wichtig ist bei beiden die Darmsanierung? Ist das ist eher beim FX Meyer ist das, die Darmsanierung noch mit drin, oder?
Ja, also das ist ja das Thema überhaupt, Mikrobiom und Darm und Darmsanierung. Können wir auch gerne mal drüber sprechen dann, ein bisschen im Detail. Ist natürlich ultra wichtig. Also das geht ja so weit, dass wir mittlerweile 600-700 Parameter aus dem Stuhl messen können. Gucken, hat der ein Leaky Gut, hat der irgendwie einen Enzymmangel, hat der Lücken an wichtigen Darmbakterien. Wir haben ja 3000 verschiedene Darmbakterien. Und die Anzahl der Darmbakterien ist noch viel, viel mehr als alle unserer Zellen im Körper. Also das ist das Organ eigentlich. Der Darm ist das Organ. Die Bakterien, die sagen uns, wie es uns geht. Wenn wir schlecht drauf sind, dann liegt das sehr oft an den Darmbakterien.
Sagen ja viele, Darm ist der Second Brain.
Absolut, ne? Absolut.
Also, da kommt auch sehr viel Emotion und sehr viel Steuerung kommt aus dem
Darm. Also du siehst wieder auf den Punkt, ja. Danke dir für das Stichwort. Also wir sprechen genau von dem oder der Darmhirnachse, die Gut-Brain-Axis. Also da man hat immer früher gedacht, das Gehirn sagt dem Darm, was er zu tun hat. Nein, also 70% der Fasern gehen vom Darm zum Gehirn. Und das ist genau das Thema. Und also unsere Stärke, wir haben da bei uns ein sehr, sehr gutes Team. Also wir haben einen Lebensmittelchemiker, wir haben eine Ernährungsberaterin, die wirklich hochprofessionell ist, können eben sehr, sehr gut messen. und schauen dann eben wirklich ganz gezielt, was hat der Patient für Probleme, Schlafstörungen, schlecht drauf, depressiv oder wie auch immer, und schauen dann eben anhand von einem sehr, sehr genauen Blutbild, was unter anderem auch eine Stuhlprobe einschließt, wie können wir das schon beim Fasten modifizieren, diese verschiedenen Themen, die der Patient hat, Hauterkrankungen zum Beispiel, ein bisschen anders, Darmaufbau, als wenn er Stoffwechselstörungen hat, als wenn er schlecht drauf ist, als wenn er irgendwie gestresst ist, und fügen das dann schön langsam ein und machen natürlich dann bei den sogenannten Aufbautagen dann schon die Darmsanierung mit. Im Idealfall natürlich auf natürlicher Art und Weise über das Essen, also nicht 300 Präparate, sondern über die Auswahl der Nahrungsmittel und natürlich gezielte Probiotika. Das ist das Futter für die Bakterien, also auch die Bakterien im Darm, die brauchen quasi das Futter selber, also die Darmbakterien, die Probiotika und dann die Präbiotika eben, das Futter, das wichtig ist, dass die Darmbakterien dann wachsen, ja, und dann ist der Darm saniert.
Ja, Wahnsinn. Wenn ich jetzt mir das Heilfast anschaue, und wir gehen gleich nochmal auf die alltagstauglicheren Fastenmethoden ein, so wie Intervallfasten, aber beim Heilfasten, da macht es immer Sinn, wenn ich das in ärztlicher Betreuung mache, oder kann ich das auch sozusagen, ich will mal sagen, ambulant machen? Das heißt, ich komme morgens bei euch vorbei, mach mit euch und dann gehe ich ins Büro, oder ist es eher so, ich komme zu euch ins Klinikum und bleib dann da? Oder nur mal so zur Vorstellung, weil ich habe es jetzt, ich kann mir es gar nicht so gut vorstellen, wie da so ein typischer Ablauf aussieht.
Ja, das ist genau der Punkt. Also wir haben uns ja darauf spezialisiert, das für die Leute nicht nur so professionell, sondern so einfach wie möglich zu machen. Also wenn es jemand noch gar nicht gemacht hat, dann würde ich mal ein bisschen so die wichtigsten Blutwerte mal bestimmen, eben die Elektrolyte und so, dann ein paar Basisparameter, natürlich Leber, Niere und so weiter, Standardblutbild. Wir würden natürlich eine genaue Anamnese mit dem Patienten machen und schauen, was will er verbessern, ja, was hat er für Themen? Will er nur abnehmen, will er seinen Darm verbessern, hat er Gelenkschmerzen, hat er Rheuma, hat er eine Hauterkrankung, hat er eine Autoimmunerkrankung, würden dann die Werte ergänzen, die er braucht. Und im Idealfall nimmt man sich mal so 4 Tage Zeit, 4-5 Tage Zeit. Und viele Patienten europaweit, weltweit, die zu uns kommen, die 3-4 Tage in ein Hotel gehen, quasi dann bei uns in der Nähe, und dann den Einstieg mit uns machen, so die ersten 3, 4, 5 Tage. Und dann ist es typischerweise so, dass wir mit den Patienten alle 4, 5 Tage mal telefonieren, wie geht's dir, wie läuft's, wie sind deine Erfahrungen und so weiter. Und wir bringen dem Patienten ja das Fasten bei, wie du einem Kind das Radfahren beibringst, erst mit Stützrädern so ein bisschen und dann schon mal ein paar Meter, wo du dann an der Seite bist, und dann wird das natürlich immer besser und er macht seine Erfahrungen, und so ist es mit den Patienten auch. Also wir coachen die, wir bringen die auf ein Level, dass sie es dann beim nächsten Mal selber machen können. Also erfahrungsgemäß immer am besten das erste Mal mit dem Profi, weil es doch ganz, ganz große Unterschiede gibt. Was will ich schaffen? Wie sind meine Daten? Wie sind meine Werte? Und wie kann ich dann da das so hinbasteln, dass ich bestmöglich profitiere?
Also, ja klar. Das hört sich aber relativ entspannt noch an. Ich hatte gedacht, man geht da sozusagen ins Klinikum, ja, und bleibt dann da die Tage.
Wir haben eine Praxis. Bei uns ist es quasi ambulant. Also wir typischerweise mal eine Stunde Erstgespräch. Ja. Dann würde man so die wichtigsten Blutwerte machen oder die Patienten nehmen es mit. Dann beraten wir die natürlich. Dann machen die 1-2 Tage im Hotel, nicht bei uns in der Klinik, den Einstieg. Und dann meistens am zweiten, dritten Tag, wir sind recht schnell, bespricht man die Werte und gibt denen dann die besten Tipps mit. Also der eine kriegt das mit, der andere das. Man bespricht die Aufbautage und würde mit den Leuten dann natürlich telefonieren. Und das funktioniert wirklich so gut, dass wir so ein tolles Feedback haben von unseren Patienten, dass die sagen, also das war jetzt so gut, ich habe so viel gelernt, ich bin halber oder Drittel da Fastenprofi und ich mache es das nächste Mal selber. Und bei Rückfragen rufen die uns natürlich an. Ja? Oder ja, man bespricht dann Patienten jetzt aus dem Ausland, wie machen sie den Einstieg, was würde man ändern, macht man ein bisschen länger, macht man ein bisschen intensiver, und es geht richtig, richtig gut, das ist das Tolle. Also ich habe Interesse daran, die Patienten gesund zu machen und dass die gesund bleiben. Ich habe da nichts von, wenn die jedes Jahr kommen und sagen, jetzt bin ich wieder krank, sondern wir machen die gesund und dann sind wir froh, dass denen gut geht, und dann können wir wieder anderen Leuten helfen.
Ja, total spannend. Intervallfasten ist wahrscheinlich die alltagstauglichste Methode, weil man sie ja einfach, weil es 16 zu 8 ist, also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden was essen. Also typischerweise würde man von mittags bis abends was essen oder von morgens bis mittags was essen und den Rest der Zeit fasten. Relativ einfach zu integrieren in den Alltag. Spannend auf jeden Fall. Was sind denn die gesundheitlichen Vorteile, die durch die verschiedenen Methoden erzielt werden können? Und welche Methoden, also du hast ja wahrscheinlich so, du weißt ja, wenn jemand reinkommt, du siehst das Blutbild, dann entscheidest du, okay, FX Meyer, Buchbinder oder Intervallfasten oder die andere Methode.
Genau so. Ja. Also Intervallfasten, nochmal kurz, immer ganz interessant. Wir haben natürlich viele Leute, die sagen, ja, Fasten, also das mache ich jetzt schon seit einem Jahr, ich mache Intervallfasten. Und dann fragt man so ein bisschen nach, ja, wie und wann und was. Und dann sagen die, ja, das ist super, ich habe abends immer um 9 ein Geschäftsmeeting, ja, da knalle ich mir dann wirklich alles rein, was geht, 2 Flaschen Wein dazu und ich penne dann sowieso am nächsten Tag bis 11 und dann starte ich um 11 mit dem Frühstück und mache ich Intervallfasten. Also das natürlich nicht. Also da gibt's auch Sachen, die man falsch machen kann, deswegen die Anamnese, also wann stehen sie auf, was frühstücken sie, wie ist ihr Sport? Also wir haben Profisportler, Olympia, Weltmeister, verschiedenen Sportarten, die auch natürlich fast nicht unterm also Training in der Wettkampfphase, aber die das mit reinnehmen und natürlich ganz andere Gewohnheiten haben und ganz anderen Plan brauchen als jetzt der Geschäftsführer, der sagt, also ich bin wirklich toujours unterwegs, bin immer auf Reisen bis hin zur Hausfrau, ja, die sagt, du, ich kann zu Hause kochen, ich mache das für die Kinder, für meinen Mann mit. Also wichtig ist immer, was hat der für ein Problem? Das ist, wenn du gesagt hast, der Patient kommt rein und man unterhält sich mit dem, wie geht's Ihnen? Was können wir tun für Sie? Ja, so und so. Und dann, dass man natürlich sagt, welche Methode würde für den passen? Also es ist dann einfach ein Austausch, dass man sagt, könnten Sie sich vorstellen, das oder das? Und beim Intervallfasten natürlich, wie gesagt, also eine ganz, ganz tolle Methode, Dinner Canceling oder das Abendessen weglassen. Da gibt ja diese alten Weisheiten, dass man sagt, du sollst frühstücken wie ein Kaiser, ja, oder du sollst dann Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettelsmann oder das Abendessen schenke deinen Feinden und so, ja. Also bin ja Kind der 90er Jahre, mein großer Actionheld war ja Arnold Schwarzenegger ist Arnold Schwarzenegger und der hat immer gesagt, Breakfast is the most important meal of the day. Also das ist, was Arnold Schwarzenegger auch sagt und propagiert. Natürlich hat er recht, ja, das ist so. Also Frühstück wirklich ultra wichtig. Und deswegen, wenn Leute gut frühstücken und das richtig machen, mit uns einmal reden, dann tun die sich eben wahnsinnig leicht, das Abendessen wegzulassen. Ab 16 Uhr, 17 Uhr nur eine Brühe. Also das heißt ja nicht gar nichts, sondern eine Brühe, einen Tee, eine klare Gemüsebrühe oder solche Sachen oder ganz, ganz lange gekochtes Gemüse und dann geht das wunderbar. Muss man nicht jeden Tag machen, sondern mal anfängt dann 2 Tage das zu machen, 3 Tage zu machen. Unglaublich tolle Effekte.
Wahnsinn. Also würdest du vorschlagen, eher beim Intervallfasten, dass man eher frühstückt als Abendessen, also dass man eher das 16 zu 9 in den Abend legt, dass man quasi das Abendessen weglässt anstatt das Frühstück?
Unbedingt, das ist so wichtig. Ja. Der Verdauungstrakt fährt ja runter. Es gibt Untersuchungen, man hat eine riesen Patientengruppe immer die gleiche Menge essen lassen. Die eine Gruppe diese gleiche Menge morgens und mittags, die haben alle abgenommen. Eine andere Gruppe genau diese gleiche Menge mittags und abends und die haben zugenommen. Allein durch der Zeit der Nahrungszunahme. Gleiche Kalorien, alles.
Da haben wir schon ein Thema bei mir aufgedeckt. Ich mache ja immer mittags und abends.
Ja,
ich werde es mal umstellen auf morgens und mittags.
Genau, ja.
Und dann morgens dann wahrscheinlich mit, was würde man starten? Eher wahrscheinlich nicht kohlenhydratreich, sondern wahrscheinlich eher was.
Also beim Intervallfasten, du bist ja, haben wir gesagt, hoher IQ, cleveres Köpfchen, das Gehirn braucht Glucose, langkettige Kohlenhydrate, würde gar nichts dagegen sprechen, dass du mit ein bisschen Kohlenhydraten startest. Natürlich machen wir das ganz individuell. Wir gucken ja, also Muskulatur, wie ist der Fettstoffwechsel, wo ist dein Ruhepuls, wie sind deine Stats und dann kriegst du es wie ein Maßanzug, die Diät oder ein Ernährungsprogramm maßgeschneidert. Langkettige Kohlenhydrate überhaupt kein Problem. Natürlich die Proteine nicht vergessen, immer die gesunden Fette. Also wir machen dann für die Leute ein Porridge, also Neudeutsch für Brei, Frühstücksbrei. Gucken immer genau, wie ist der Säure-Basen-Haushalt. Also viele Leute machen Haferflocken noch und nöcher, vergessen ein bisschen die Proteine und haben eine richtig hohe Kohlenhydratlast. Wir sagen, pass auf, wenn du Haferflocken machst, ist mit das sauerste Nahrungsmittel, was es gibt. Witzigerweise weiß keiner.
Ja. Komisch,
der und wir sagen, dann packen ein bisschen Erdmandelbrei dazu, ist mit das Basischste oder Rosinen und schon hat man es balanciert. Also viele Leute knallen sich da die Säure rein, klar, langkettige Kohlenhydrate und da ist eben mit kleinen Tricks, dass man da wirklich sehr viel machen kann und deswegen Kohlenhydrate morgens überhaupt kein Problem. Mittags dann gerne ein bisschen, wie du möchtest, Fisch, gedünstetes Gemüse, auch mal einen Salat mit ein bisschen Kohlenhydraten, auch mal ein Stück Fleisch und dann eben abends wenig Kohlenhydrate. Also Leute, die Low Carb machen, klar, kurzzeitig geht das ganz gut, ja, Aber im Alltag, warum drauf verzichten? Der Körper braucht Kohlenhydrate. Und dann bei der Methode des Intervallfastens, also jetzt nicht als kurzzeitige Diät oder als kurzzeitiges therapeutisches Fasten, sondern als Dauerernährung. Ja, Dauerernährung, was ist eine gute Dauerernährung? Einfach angepasst an das, was brauchst du, was verbrauchst du, wo hast du deine Lücken? Wenn wir sehen, die Leute haben Q10-Mangel oder einen Selenmangel, dann würden wir ein bisschen mehr Paranüsse dazugeben und dann gute, von mir aus Akazienfasern, eben als Futter für die Butyratbildner, die Q10 produzieren, und schon geht's dem Patienten wieder besser, hat Energie ohne Ende mit einfachen Tricks.
Ja, mega krass. Also vielen Dank für den Input gerade, weil ich habe natürlich Intervallfasten immer mittags abends gemacht, werde das auf jeden Fall ändern. Super spannend. Auch die Kohlenhydrate, für die hast du gerade eine Liebeshymne quasi gesprochen, ja, nicht in der überdimensionierten Form, also nicht massenhaft Kohlenhydrate, aber sie nicht verteufelt, ja. Das ist auch sehr spannend. Also, dass Kohlenhydrate ja auch ein wichtiger Bestandteil sind. Finde ich auch immer sehr wichtig, das nochmal zu sagen. Autophagie.
Ja.
Nächstes wichtige Thema. Autophagie ist ja der Prozess, wo wir uns im Fasten befinden, wo der Körper anfängt, seine eigenen Zellen aufzuessen. Das ist ja dieser Prozess, der auch, da gab es ja, glaube ich, den Nobelpreis für. Ich glaube, es ist sehr, sehr spannend. Und der wird ja ist der einzige Weg, wie wir da reinkommen, ist durchs Fasten oder durchs Hungern. Ja, aber eher durchs Fasten, würde ich mal sagen, eher der sinnvolle. Was können wir denn, und erklär gerne auch nochmal, was Autophagie ist im Detail, und dann aber auch, was ist denn die heilende Wirkung des Fastens? Wir haben gerade schon Blutdruck gesagt. Aber da gibt es wahrscheinlich noch, Abnehmen ist sicherlich ein Faktor. Dürfen denn auch dünne Menschen fasten, ist dann die zweite Frage. Und wie sieht es aus mit chronischen Erkrankungen?
Ja, also der Knackpunkt ist die Autophagie. Wir hatten ja lange so einen Hype, dass die Leute auch bei uns gesagt haben, ich will meine Gene analysieren, ich will wissen, was meine Gene sind, was sagen meine Gene über mich. Ja, interessant. Wir sagen immer viel interessanter, was ist ihre Epigenetik? Wie können sie Gene an- und ausschalten? Und das Tolle ist, dass eben bei der Autophagie Gene für Regeneration angeschaltet werden und für Heilung. Und es ist genau, wie du gesagt hast, also auf zellulärer Ebene wird die Zelle entmüllt. Also es werden sehr viele fehlgefaltete Strukturen, also wir haben ja Eiweißbausteine quasi, die dann gefaltet werden. Also die Aminosäurebausteine machen eine Faltung. Und im Fasten sind halt Reparaturmechanismen angeschaltet, epigenetisch, die diese fehlgefalteten Bausteine, Eiweißbausteine erkennen und wieder verdauen, also entmüllen quasi, und dann wieder die Grundbausteine, so wie so ein Lego-Baustein oder eine Kette quasi mit verschiedenen Bestandteilen, wird wieder zerlegt und kann dann wieder zugeführt werden. Es werden quasi Reparaturmechanismen angeschaltet auf DNA-Ebene, also zellulärer Ebene. Und das ist eben das Tolle, dass nur nach diesen 12, 14 oder einem Tag eben Nahrungsmittelverzicht der Körper in diese Autophagie reinkommt und dann eben repariert. Das ist das Tolle. Wir haben früher mal gesagt, ja, also muss man entgiften und so weiter, wo immer jeder gesagt hat, ja, was meinst du jetzt? Also muss ich jetzt wie diverse Rockbands, die man kennt, Blutwäsche machen oder was? Ja. Also um wieder die Gifte rauszubekommen. Aber der Körper schafft es selber, nur man muss halt in diese Entgiftungsphase kommen. Und was da entgiftet wird, ist die Matrix, also das Bindegewebe. Der Matrix, das ist quasi der Abstand. Wir haben ja ein Blutgefäß, was sich immer weiter aufteilt und ins Organ reingeht. Und dann hat man eine Strecke am Ende des Blutgefäßes in den Kapillaren, wo wir zum Beispiel den Stoffaustausch haben von Kapillare dann zu Organ, also Muskelzelle oder Nervenzelle. Und da ist ja ein Raum dazwischen. Und das ist das Interstitium oder das quasi Bindegewebe. Und das Bindegewebe wird entgiftet. Wir haben das Problem, wir messen ja den Langzeitzucker, den HbA1c. HbA1c wird klassischerweise angegeben in Prozent. Also wenn man eine Diabetesvorstufe hat man 6,5% oder 7%. Das zeigt ja an den Glykolisierungsgrad, also wie viele der roten Blutkörperchen, 6,5%, haben schon Zuckerketten dran, also sind schon verzuckert quasi. Das ist das Riesenthema. Wir wissen heutzutage Herzinfarkt, Herz-Kreislauf-Gefäße und so weiter, klar, Cholesterin, die alte Leier, aber das Thema ist eigentlich der Zucker. Wir leben in einem glykotoxischen Zeitalter. Wir hatten noch vor 4, 5 Generationen Zuckermengen von irgendwie einem halben Kilo pro Jahr. Jahr pro Patient, pro Mensch. Jetzt sind wir bei 30, 40 Kilo, also krass, beim 50, 60, 80-fachen. Das ist das Problem, das ist die Katastrophe. Und der Zucker setzt also initial den Gefäßschaden, gar nicht das Cholesterin. Also Zucker ist das Thema, die ganzen Diabetiker, massiv erhöhte Herzinfarkt, Herz-Kreislauf-Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir eben entgiften, Autophagie betreiben, dann entzuckern wir auch. Also diese ganzen verzuckerten Bausteine im Körper, im Interstitium, werden rückgebaut. Das ist quasi reversibel. Also wir sprechen von einem umkehrbaren Prozess. Und diese Stoffe werden quasi zurückgebaut. Der Langzeitzucker sinkt. Also wir haben viel weniger verzuckerte Bestandteile im Körper. Wir können den Langzeitzucker bringen von 6,5 wieder auf 5,5. Und dann funktionieren diese ganzen Schlüssel-Schloss-Prinzipe, also Transmitter, Botenstoff und Rezeptor wieder besser. Die Hormone funktionieren wieder besser. Und das sind die Effekte, die eigentlich spannend sind. Das Problem ist immer, wir sprechen da von sogenannten AGEs. AGEs oder AGs, das sind, gibt es ganz verschiedene komplizierte chemische Reaktionen, die sogenannten Advanced Glycolization End Products, also die verzuckerten Prozesse, die dann quasi noch mit einer Maillard-Reaktion quasi dann so verändert werden, dass sie nicht mehr rückkehrbar sind. Und die Menge der AGs quasi, die bestimmt die Alterung, die bestimmt, wie wir alt sind, wie fit sind wir. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Parameter auch in der Longevity oder im Anti-Aging, dass wir sagen, okay, wir müssen schauen, dass wir die AGs möglichst vermeiden. Das ist sehr wahrscheinlich auch Demenz, Alzheimer und diese ganzen Sachen, wo man jetzt draufkommt, was passiert denn? Was ist dann dieser dann später leider irreparabler Schaden. Und deswegen sagen wir, also wenn Sie einmal alle 2 Jahre, alle 3 Jahre mal fasten, dann können Sie diese Interstitium-Prozesse umkehren, Sie können die Zelle entgiften auf zellulärer Ebene. Das sind ganz, ganz, ganz fantastische, Wahnsinn. Ganz, ganz, ganz fantastische Mechanismen, die uns die Natur schenkt, die man nur nutzen müssen und die man im Idealfall mit dem Profi macht, weil dann hat man einen guten Effekt und macht sich nichts kaputt.
Ja, Wahnsinn. Also das ist ja super spannend. Das heißt also, ich kann nicht nur chronische Krankheiten auf jeden Fall. Also was für Diabetes hast du ja gerade gesagt, kann man quasi die Überzuckerung reduzieren oder sogar umkehren?
Also vor allem, das ist immer ganz wichtig, Typ 2 Diabetes, quasi nicht Typ 1.
Der Typ 1 ist ja angeboren.
Genau. Ja. Viele, viele Typ 1 Diabetiker, die auch fasten, das geht auch immer bitte wirklich mit einem erfahrenen Fastenarzt, aber wir reden vom Typ 2 Diabetes, genau, nur als,
Ja, wichtiger Punkt natürlich, der Typ 1 ist natürlich genetisch komplett und während der zweite ist durch Lifestyle erworben.
Insulinresistenz. Ja. Genau. Warum? Zu hohe Insulinspiegel. Ja. Der Körper macht eine Upregulation. Er macht viel mehr Insulinrezeptoren, mehr und mehr und mehr. Noch mehr Insulin, dann kommt es zur Insulinerschöpfung, zur Insulinresistenz. Was passiert beim Heilfasten? Langzeitzucker geht runter, die Verzuckerung geht zurück und der Körper baut die Insulinrezeptoren wieder zurück. Dann funktioniert das ganze System wieder besser. Ja, klar.
Mega cool. Blutdruck hattest du ja auch vorhin angesprochen. Wie kommt es dazu, dass der Blutdruck sich dabei senkt durch das Fasten?
Also wir haben ja diese Elektrolytverschiebungen, deswegen immer das Blutbild am Anfang, wo man ein bisschen nachguckt. Weniger natürlich Natriumchlorid, dann auch Gefäßtonus,
Salz?
Bitte? Genau. Kochsalz, ne? Genau. Natürlich dann durch die Gewichtsreduktion, weniger Druck, weniger Widerstand auf den Gefäßen und. Also das ist so, dass wir sagen, also mit einer Gewichtsreduktion meistens von 5, 7 bis 10 Kilo kann man die Blutdruckmittel halbieren oder dann sogar weglassen bei Patienten, die Hypertoniker sind, so im klassischen Sinne. Also deswegen immer beim Heilfasten auch aufpassen. Überlegen Sie, nehmen Sie Blutdrucksenker oder nicht. Ruhig 1-2 Mal am Tag den Blutdruck messen. Sie werden sehen, nach 2-3 Tagen geht der so massiv runter, dass man schon wirklich anpassen muss. Man kann die Blutdruckmedikation auf die Hälfte setzen und sehr, sehr oft später braucht man es gar nicht mehr.
Das ist natürlich Wahnsinn.
Wunderbar.
Ja, und dann nicht weiternehmen die Medikation, sonst geht der Blutdruck zu runter.
Ja, genau.
Dann ist schon, dann mit zu niedrigem Blutdruck kippt man schnell mal um. Genau, sehr spannend. Wie ist denn das beim Fasten? Wir haben ja gesunde Menschen können fasten, kranke Menschen können fasten, dicke Menschen können fasten, dünne Menschen können fasten. Wie ist der Unterschied bei denen? Ist es also, gibt es was, wo man es nicht empfehlen kann oder ist es für alle sinnvoll?
Also es gibt eigentlich keine Kontraindikationen. Es gibt so ein paar Kontraindikationen. Also es macht keinen Sinn, dass Schwangere natürlich fasten, weil ob die das jetzt 3 Monate später machen oder vorher oder wenn das Kind da ist oder nach dem Stillen, dann muss man ein bisschen aufpassen bei natürlich Patienten, wenn die früher mal Essstörungen hatten. Typ 1 Diabetes natürlich nur unter ärztlicher Zuhilfenahme. Aber ansonsten gibt es nicht wirklich Kontraindikationen, ob jetzt Kinder unbedingt fasten müssen. Kleine Kinder muss auch nicht sein, aber man kann ruhig mit dann 16, 18, 20 schon mal so die ersten Fastenerfahrungen machen. Aber in Bezug auf Erkrankungen, also es wird immer diskutiert, psychische Erkrankungen, Depressionen und so weiter, gibt es Riesenuntersuchungen, dass das auch Fasten wahnsinnig tolle Effekte hat auf Depressionen, auch auf schwerst depressive Patienten, auf Therapieversager, schon nach 3, 4, 5 Therapieversuchen medikamentös, dass die gut reagieren drauf. Aber ich würde da immer zu einem erfahrenen Fastenarzt gehen, würde ich Ihnen nie empfehlen, das selber mal auszuprobieren. Einfach mal googeln, Fastenarzt in der Nähe, da gibt es wirklich in Deutschland überall sehr, sehr gute, sehr erfahrene Kollegen, oder Sie rufen bei uns an, kommen bei uns vorbei, also auch wirklich gerne, können wir Ihnen gut helfen. Es ist natürlich immer das Individuelle. Wir haben auch Tumorpatienten, die fasten, die kommen und sagen, ja, der Heilpraktiker hat mir gesagt, ich muss jetzt Ketose machen, dann geht der Krebs weg und so, da muss man ein bisschen aufpassen. Also da haben wir sehr, sehr viel Erfahrung. Mittlerweile ist es sogar so, es gibt ganz, ganz viele Studien, therapeutisches Fasten vor Chemotherapie erhöht die Chemotherapie-Sensitivität, die Nebenwirkungen geht runter und so weiter. Also da gibt es wirklich, wirklich gute Untersuchungen. Wir arbeiten seit lang mit vielen Onkologen zusammen, die sagen, okay, therapeutisches Fasten vor der Chemotherapie, super, super Effekte, aber da arbeiten wir sowieso mit allen Möglichkeiten der Naturheilkunde in Kombination mit der Schulmedizin. Und da ist auch wieder das Individuelle, dass man sagt, okay, welche Erkrankung, welche Fastenform, wie lange, wie kombinieren wir es? Geben wir Infusionen dazu, machen wir noch eine Misteltherapie, machen wir mehr Sport, weniger Sport, welchen Sport, welcher Laktatbereich, welche Supplements, was macht die Psyche, was macht der Schlaf? Also da wirklich immer ein maßgeschneidertes Therapiekonzept, wie immer
eigentlich. Ja, wie immer, ne? Das ist, ja, ist der Punkt. Du hast gerade angesprochen, Tumore, also auch das Thema Krebs, da wird auch viel immer, sag ich mal, darüber berichtet, dass Fasten da sehr, sehr hilfreich sein kann. Du hast jetzt gerade eine Kombination mit Chemotherapie genannt. Sehr, sehr spannend. Also das würde mich natürlich interessieren, was da passiert, und vor allem auch Prävention. Also ist Fasten auch ein gutes Mittel, um präventiv zu handeln, dass vielleicht solche Krankheiten eventuell gar nicht erst entstehen? Also jetzt mal ganz konkret, Krebs ist sicherlich eines der schreckenseinflößenden Krankheiten, die wir so momentan in Zivilisationskrankheiten haben, während Demenz auch sehr, sehr schrecklich ist, aber deutlich später erst kommt. Und wenn man so sagt, okay, man so ein Krebs, der könnte halt in 20 Jahren kommen, weil es einfach durch den Lifestyle passiert oder durch irgendwas anderes, kann man das mit Fasten eventuell sogar präventiv eindämmen oder die Chancen verbessern?
Ja, also präventiv eindämmen, also absolut. Da gibt's riesen Untersuchungen. Jetzt speziell bei den meisten Tumorerkrankungen der Effekt, also wenn wir jetzt eine solide Tumorzelle haben, ist ja eben, dass die Tumorzellen eigentlich auf Wachstum programmiert sind. Ja. Die wachsen und können meistens Ketone nicht gut verstoffwechseln. Das ist ja immer der Zuckerstoffwechsel, der bei der Tumorzelle wichtig ist. Das sind auch die Anfärbeversuche, die man ja macht, die Glykolisierung oder so weiter, ja, bei den Zintigraphieuntersuchen und so. Und der Effekt ist eben, dass die Tumorzelle Ketone meistens nicht verstoffwechseln kann. Initial, und da ist auch immer dann so, dass wirklich solide Tumore unterm Fasten geringer werden. Ne? Die in der ersten Zeit werden die weniger. Wenn man dann guckt am MRT oder am Röntgenbild, sieht man, oh, der Tumor geht zurück. Das Problem ist einfach nur, dass die Tumorzellen also sehr adaptiv sind. Die passen sich ja an.
Okay.
Und das ist das Thema. Also die können dann doch umstellen und so weiter. Und das Problem ist oft, dass wir Patienten sehen, die dann, da sind wir dann schon wieder in dem Bereich krankhaftes Fasten oder
klar,
Muskelabbau, ja, hungern, die dann komplett, also 30 Kilo verloren haben, die ein halbes Jahr fasten, weil sie irgendwo gehört haben, ich darf jetzt keine Kohlenhydrate mehr essen, weil dann geht mein Krebs weg und so. Ja. Also das ist natürlich also immer saudoof. Und da sage ich auch immer, holt sie sich Rat wirklich beim Experten, ja, und wir kombinieren das. Also wir sagen auch, klar, Säurebasenhaushalt ist wichtig, ne, beim normalen Patienten, beim Tumorpatienten auch. Also wir kümmern uns um Säurebasenhaushalt, um die Mikronährstoffe. Wir kombinieren die Effekte des Fastens, die Effekte des Sports. Also Sport bei Krebs, bei Tumorerkrankungen, Riesenstudien, braucht man nur googeln. Aber auch hier wieder nicht wie ein Blöder ein Halbmarathon laufen, ja, sondern im aeroben Stoffwechsel. Also bei niedrigen Laktatwerten. Das haben wir wieder, das Thema Laktat geht nach oben, und das ist natürlich eher wieder kontraproduktiv dann. Also laktatgesteuertes Training, mega wichtig, und natürlich therapeutisches Fasten. Fasten, 3, 4, 5 Tage vor der Chemotherapie einen Onkologen mit ins Boot nehmen, sagen, ich habe da einen, der sich wirklich gut auskennt. Wir machen das sehr, sehr viel und kombinieren es ja dann auch mit Hyperthermie, zum Beispiel mit dieser Überwärmung, was einfach eine, wir sprechen da von einer Demaskierung der Tumorzelle. Also die Tumorzelle kann sich sehr gut verstecken vorm Immunsystem, ja. Und wir arbeiten ja immunstärkend, immunmodulierend, haben dann Effekte, dass die Tumorzellen demaskiert werden und dass die von allen Seiten einen auf den Deckel kriegt. Natürlich dann so abgestimmt mit den Kollegen, dass man da maximale Erfolge hat. Und das ist das Tolle. Und natürlich, klar, in Bezug auf die Prävention. Also ich bin ja lieber der den Leuten sagt, wie sie gesund werden und auch bleiben. Dann können wir mehr Leute helfen, weil nicht immer die gleichen Leute mit der gleichen Krankheit kommen, sondern denen geht's besser, die sind einfach gesund und wir können mehr Leuten helfen. Das ist ja unser Ziel. Deswegen wollen wir das Wissen auch verbreiten natürlich. Ist so, dass das unglaublich tolle Effekte hat, eben auf Demenz, auf Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, auf eben Sachen, die reparaturbedürftig sind, epigenetisch. Und deswegen, also beschäftigen Sie sich mit dem Fasten und im Idealfall probieren Sie es aus, gehen Sie mal zum Profi und schauen Sie, was ist für Sie die ideale Methode.
Ja, mega spannend. Dann lass uns auch mal über das Thema Stoffwechsel, also was beeinflusst beim Fasten den Stoffwechsel und warum ist das so effektiv? Und vor allem, was passiert auch mit den Energiespeichern des Körpers während des Fastens? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du nicht mehr auflädst, also eigentlich müsste man ja dann auch energielos sein, ne?
Ja, genau.
Aber das ist nicht der Fall.
Ja, es ist nicht der Fall. Das ist ganz spannend. Also wie du schon vorher gesagt hast, viele Leute haben so ein Energiehoch. Ich würde mich jetzt nicht körperlich stark betätigen oder natürlich Hochleistungssport betreiben, Krafttraining. Wir sagen immer, geht ein bisschen spazieren oder macht so leichte Hantelübungen mit 1-2 Kilo, wenn man will, um auch ein bisschen den Muskelabbau vorzubeugen in der Theorie. Aber das Gefährliche ist ja eben, dass die hohen Glukosespiegel, den wir ständig ausgesetzt sind, Insulinspiegel eher natürlich Fette aufbauen und einlagern.
Ja.
Und das vor allem halt am Bauchfett. Und dieses Bauchfett hat ja 300, 400, 600 verschiedene Substanzen, Hormone und so weiter, was ausschüttet, was eben so gefährlich ist.
Ja.
Das ist nicht gut. Und das Tolle ist eben, dass wir nicht nur die Stoffwechselverbesserung haben, die Entgiftung quasi, wir haben gesprochen von der Autophagie, von der Entmüllung der Matrix, sondern eben auch Rückbildung des Speicherfetts, ja, also im Bauch. Das ist ja das viszerale Fett um die Organe, was eben so schlecht ist. Und dann eben wieder eine Zucker, also Runterregulation der Hormone, eine bessere Schlüssel-Schloss-Funktion. Also haben wir unglaubliche Effekte, was das Fasten eben macht. Und es verjüngt uns auch. Also mit die Haupt-Anti-Aging-Methode, ja, das ist wirklich. Es ist erwiesen, also da haben wir einen besseren Neurotransmitter, Serotonin, Dopamin gehen nach oben, also wir sind besser drauf, wir sind glücklicher und das ist eben das Tolle, warum man sich deswegen oder damit mal beschäftigen sollte und wirklich einbauen muss in den Alltag, einmal im Jahr oder einen Tag die Woche oder so.
Ja, total. Wie ist denn das dann, die Energiespeicher werden dann quasi, also die werden dann aufgefüllt, indem das Fett angegriffen wird, oder? Also das Fett wird, Fettspeicherung wird ja gestoppt und wird dann, die Fettspeicher werden dann angedockt, um aufzulösen, um die Tone rauszuziehen, um den Körper zu betreiben.
Ja. Also Thema Energie, super, dass du nochmal fragst. Also da geht es um die Mitochondrien, das sind ja die Kraftwerke der Zelle, die ATP produzieren eben und die oft, das ist ja das Thema, viele Leute sind müde, kaputt, fertig, ja. Eisenschilddrüse, Vitamin B ist okay. Was haben die für ein Thema? Mitochondrien-Thema, das messen wir bei uns auch sehr, sehr viel und sehen, dass die Leute oft eine Mitochondriopathie haben, also eine Erkrankung der Kraftwerke der Zellen und unterm Fasten kommt es da zu einer Erneuerung, also der ganze aerobe Stoffwechsel funktioniert viel, viel besser und wir produzieren nicht nur neue Mitochondrien, das ist ein starker Reiz auf die Mitochondrien, genale also Funktion, also auch auf die Mitochondrienbildung und haben einfach mehr ATP, mehr Energie. Das ist wie wenn du bei deinem Handy 3, 4, 5% Akku nochmal das Kabel ansteckst für eine Stunde, dann bist du auf 60, 70% und es läuft alles wieder schneller und besser. Also das ist der Faktor, den du ansprichst in Bezug auf die Mitochondrien. Also das ist ein richtiger Boost. Natürlich dann auch diese Hormonausschüttungen heutzutage, Stresshormone und so weiter. Die Leute sind fertig, die haben eine Nebennieren Rindenthema Thymatik sind erschöpft, sind vom Cortisolspiegel komplett ausgelaugt, Serotonin ist low, der Serotonin wird da weiter umgebaut in Melatonin, die Leute schlafen schlecht, sind schlecht drauf und mit dem Fasten kann man das alles wirklich wunderbar in die richtige Richtung bewegen. Also das ist wirklich Wahnsinn, wenn man die Leute vorher oder nachher sieht, ja, und die sind so fit und laufen rum, und wenn natürlich dann die drei Nachbarn dann auch sagen, hey, wow, du schaust blendend aus, was hast du gemacht, ja, warst du irgendwie in der Verjüngungsklinik oder hast du dich in die Zauberkammer gelegt? Nein, ich habe mal 2 Wochen gefastet, das ist schon immer toll, ja, was man da sieht.
Das, also auch mit dem Schlafen, ich denke mal, wenn man gut fastet, wird man auch deutlich besser schlafen. Und hält denn eigentlich dieser Stoffwechselwechsel und das Schlafen, so wenn ich gefastet habe, auch noch für eine lange Zeit an? Oder gehen all diese schönen Vorteile, die ich mir erarbeitet habe während des Fastens, relativ schnell wieder weg, wenn ich aufhöre zu fasten?
Ja, also das ist so, dass wir beim Fasten, wenn man es richtig macht, natürlich der Stoffwechsel ein bisschen runterfährt. Also wir verbrennen weniger Kilokalorien. Der Körper erkennt ja die Notsituation, der ist auch nicht blöd. Und sagt dann, also hoppala, ich habe eine Notsituation, ich brauche jetzt weniger. Und man muss eben aufpassen, dass man dann die Aufbautage so gestaltet, dass man da nicht wieder reinhaut, Schweinshaxe und so weiter. Weil dann hat man das Thema, dass natürlich der Körper noch auf niedrigem Verbrennungsniveau ist und man wieder viel mehr Kilokalorien zu sich nimmt, als was man verbraucht. Dann geht es relativ schnell nach oben. Mhm. Aber das ist ja wieder, was wir dem Patienten erklären. Wir sagen, pass auf, mach 4, 5, 6 Aufbautage, immer so ein guter Anhaltspunkt, so ein Drittel von der Zeit vom Fasten, 10 Tage gefastet, 3 Aufbautage, und dann kann der Stoffwechsel langsam nachziehen. Der sagt wieder, okay, ich krieg mehr, ich verbrenne mehr quasi. Und dann sind es ja eben die Sachen, wenn die Leute anfangen, 30 Mal zu kauen, sich hinzusetzen, sich Zeit zu lassen beim Essen, die ganzen kleinen Tricks, die wir dann mit auf den Weg geben, dann hat man danach eben noch diese tollen Effekte mit der Darmsanierung, mit der Übersäuerung, die wir weitermachen, wo wir sagen, mach deinen Säure-Basen-Ausgleich, dass den Leuten danach eigentlich dann nochmal besser geht, weil die das in den Alltag integrieren. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Total. Der Ferdi hat in dem einen Podcast ausführlich gesprochen über die Gewohnheiten und warum das so wichtig ist. Und das ist ja unser Anliegen, dass wir den Leuten sagen, schon mal, du hast es vorher so gemacht, das war nicht gut, mach es jetzt so und dann geht es den Leuten gut. Die werden nicht nur gesund, sie bleiben gesund. Und dann haben wir da vielen, vielen Leuten dieses hervorragende, tolle Wissen, das Geschenk der Natur nahebringen können. Also das macht mich auch mal froh. Ich kriege ganz viele E-Mails und Briefe aus der ganzen Welt, die gesagt haben, Dr. Schwarzl, mega, ich habe es umgestellt, mir geht's so toll, ich bin gesund und kann mich jetzt um wichtige Sachen kümmern und nicht um meine Krankheit.
Ja, sensationell. Also ich finde es auch total spannend. Ich steige jetzt nochmal tiefer ein, das Thema Fasten, und erstaunlich, wie viel nochmal deutlich positivere Effekte dabei sind. Und es ist ja, ich sag mal, kostenlos. Ja, man kann, also das ist kein Medikament oder so, sondern eine gute Betreuung ist sicherlich total sinnvoll. Aber es ist ja etwas, was wir einfach machen, indem wir nichts machen.
Ja, absolut.
Also genau. Ganz, ganz
verrückt. Weniger ist mehr.
Ja. Da habe ich aber trotzdem noch einen Kritikpunkt, den ich oft höre. Und zwar, wir alle bauen ja unsere Muskeln auf, brauchen wir fürs Alter, wir brauchen mehr Proteine. Du hast es auch schon gesagt, im Alter wird es auch schwieriger, mehr Proteine zuzuführen, um Muskeln zu erhalten, um auch kognitive Prozesse mit Protein zu halten. Jetzt ist die große Frage, wenn ich faste, verliere ich da Muskelmasse?
Ein bisschen, ja. Also ein bisschen immer. Man kann nicht nur hinterm rechten Ohrläppchen oder am linken Knie abnehmen, ja, auch wenn es manche gerne hätten.
Das, also ich hätte es gerne nur hier.
das ist das Problem. Und wir haben immer natürlich ein bisschen Muskelabbau. Das geht gar nicht anders. Aber es ist nicht so gravierend, wie man früher immer gedacht hat. Wir machen das ja dann oft so bei der FX-Meyer-Kur zum Beispiel oder FX-Meyer-Fasten oder Diät, dass man ja nicht nur diese Null-Summen hat, sondern dann, dass man nach der ersten Woche auch kleine Mengen gibt. Also wir geben dann 400, 500, 600 Kilokalorien am Tag mit eben einem kleine Proteinquelle morgens. Wir führen die gesunden Fette zu. Also die Leute kriegen 2, 3 Esslöffel Leinöl oder Leindotteröl. Das ist diese Sumpfpflanze, was eben die guten Omega-3s hat. Auch die EPAs, DHAs muss man mal gucken, dass die eben stimmen. Und wir sehen, dass die Leute ein bisschen abnehmen, Muskulatur. Leichte Bewegung ist gewünscht. Also man soll natürlich nicht nur im Bett liegen, sondern kann kann ein bisschen spazieren, ja, kann gerne mit leichten Gewichten ein bisschen Handelübungen machen oder so. Und dann sind die Effekte des Muskelabbaus so gering, dass die Effekte natürlich, die wir jetzt alle besprochen haben, so dermaßen überwiegen und man danach ja dann wieder trainiert. Also es ist ja nicht so, dass wir dann jetzt die riesen Einbußen haben, wenn man mal 3 Wochen nicht trainiert, ja, im Jahr und dafür aber dann fleißig die anderen 40 Wochen wieder trainiert. Also da ist immer so ein bisschen auch die Frage der Dosis und der Menge und so. Und da haben wir eigentlich wenig Probleme mit Muskelabbau oder Eiweißverlust.
Hört sich mega gut an. Also gibt eigentlich keine Nachteile beim Fasten.
Nein.
Also nur Vorteile. Und man isst da noch weniger. Wie würden wir denn ganz praktisch in das Fasten einsteigen? Also gib mal auch gerne ein Beispiel. Also mir geht es vor allem darum, wie bereite ich mich am besten auf die Fastenkur vor? Ja? Welche Entlastungstage sind sinnvoll, bevor man mit dem Fasten beginnt? Und dann auch, dann habe ich den Fastenstart. Ja, besonders die ersten paar Tage sind, glaube ich, sehr kritisch, wo man auch die ersten Entgiftungseffekte hat. Viele klagen dann über Kopfschmerzen, sind schlecht drauf, weil sie halt auch dieses Essen macht ja Spaß. Ja? Mhm. Essen macht ja unfassbar Spaß. Weil sie das nicht mehr machen können. Und dann vor allem auch, du hast jetzt gerade auch zum Glück gesagt, es gibt ja da was zu essen. Bricht uns das aus der Ketose, aus der Autophagie? Oder ist dieser Effekt dann lang anhalten? Weil mit 600 Kilokalorien könnte ich mir vorstellen, schon länger durchzuhalten unter strenger ärztlicher Betreuung, fairerweise. Am besten ein Käfig bei mir. Aber nein, dass man das halt hinbekommt. Und erzähl mal, wie so ein Ablauf aussieht, dass man sich das vorstellen kann, dass sich auch unsere Zuschauer, unsere Zuhörer das vorstellen können, wie so ein Ablauf ist, um dann auch zu sagen, hey, das möchte ich mal machen. Ja, weil, also ich möchte den Zuhörern und Zuschauern auch die Angst nehmen, ja, das mal auszuprobieren, weil das kann so, das hört sich so groß an, auch Heilfasten hört sich so unfassbar groß an als Thema und so, oh, jetzt faste ich 40 Tage, aber das ist es ja nicht. Man fängt ja viel kleiner an, genauso wie wir nicht sofort an die Olympiastange mit 200 Kilo gehen, wie Arnold Schwarzenegger und die stemmen. Gehen erstmal in die kleine Hantel.
Absolut, also genau die wichtigen Punkte angesprochen, Entlastungstage, da geht's ja drum, wie habe ich mich vorher ernährt? Patienten sind ja in der Gewohnheit drinnen, ja, immer mehr leisten, immer mehr Arbeit, immer E-Mails noch vom Chef und so weiter. Also wie viel Kaffee habe ich am Tag getrunken? Hatte ich jetzt meine 6 Tassen, meine 8 Tassen? Da würde ich natürlich dann schon mal ein bisschen reduzieren, haue ich mir jeden Tag irgendwie abends die Flasche Rotwein rein, um überhaupt runterzukommen, da würde man auch mal ein bisschen reduzieren und so habe ich jetzt irgendwie 2 Packerl Zigaretten, also man würde natürlich so diese Sachen mal alle so ein bisschen runterfahren vorher, weil einfach auch um den Entzug vorzubeugen. Also wir haben oft die Leute, die dann einen Kaffeeentzug haben, weil wir einfach viele Koffeinrezeptoren im Körper haben. Wir haben diese Gewöhnungseffekte, wenn sie dann auf Null gehen, dann hat man schon so ein bisschen, ist man schon ein bisschen kribbelig. Deswegen war in den Kliniken immer der therapeutische Espresso heiß begehrt. Dann hat man mit dem Arzt verhandelt, ob man einen Espresso haben kann, um da so ein bisschen gegenzusteuern.
Kickt der einen aus der Ketose oder aus der
Ketose? Nein, ist kein Problem. Also es hilft gegen Kopfschmerzen. Also bevor ich dann Kaffeeentzugspatienten eine Kopfschmerztablette gebe, gebe ich dem lieber einen therapeutischen Espresso. Also einen kleinen, ist kein Problem. Ist ja wenig Kohlenhydrate, also ist gar keine, logischerweise, wenn der Zucker nicht drin ist. Und ein bisschen aufpassen muss man mit Migränepatienten. Heilfasten kann bei Migränepatienten super Erfolge haben nachher mit der Darmsanierung. Wir haben oft Migränepatienten, die ein Leber-Galle-Thema haben, oft auch Progesteron ist ein wichtiger Punkt. Also die Damen, wenn die zyklusabhängige Migräne haben, ist oft ein Progesteronmangel oder auch Zucker. Zuckerschwankungen, also wir reden ja immer von dem Delta, hoher Peak, Insulinpeak, hoher Zuckerpeak und dann wieder runter. Das ist ja, was das unangenehme Gefühl ist. Fasten ist ja in uns drin. Wir waren immer schon darauf eingestellt, dass wir fasten. Es gibt Wale, das ist mit einigen der ältesten Lebewesen, die essen ein halbes Jahr nichts und essen dann ein halbes Jahr wieder. Also die machen Fasten ein halbes Jahr und die werden mit am ältesten auf der Welt. Ja, das ist, es gibt so Wahlsorten. Das ist bei uns drinnen im Menschen zu fasten. Ja, und man kann den Leuten wirklich die Angst nehmen, dass man sagt, das ist irgendwie schlimm. Die Entlastungstage, klar, 3-4 Tage so ein bisschen vorbereiten. Also wenn man will, gerne ein bisschen leichter essen, ein bisschen Schonkost. Was heißt Schonkost? Das ist auch so ein Begriff, der immer genannt wird, wo keiner weiß, was ist Schonkost.
Ja, das stimmt.
Also gerne ein bisschen gedünstetes Gemüse, Eintöpfe, Suppen und so. Aber sie können auch normal essen und dann natürlich mit dem Profi sprechen, wie bereite ich mich vor, aber einfach alles, was so zu viel ist, Kaffee, Alkohol, Zigaretten, einfach ein bisschen reduzieren und einfach auf Sachen gehen, die eher gekocht, gedünstet, ja, gegart sind. Also wenn man möchte, 3-4 Tage eine mediterrane Diät oder so, das wäre schon eine sehr gute Schonkost und dann geht's los und dann hat man da wirklich, braucht man sich keine Sorgen machen, das ist einfach eine tolle Geschichte und natürlich Schlaf ist besser, also die Leute, die sind so kreativ, die haben so viel Zeit und das Allerlustigste ist, wenn man mal dann hört, ich frage natürlich auch mal, wie ging's Ihnen, was war am eindrucksvollsten und das, was immer hauptsächlich kommt, ist, dass die Leute sagen, es ist unglaublich, wie viel Zeit am Tag ich habe, wenn ich mich nicht mit der Essensaufnahme, ja, krass, ne? Mit dem Geschirrspülen und mit dem Einkaufen beschäftigen muss, ja, also es fällt weg und die Leute sagen, ich habe 2 Stunden mehr Zeit am Tag, ja, also krass. Das ist Wahnsinn, was da passiert, zusätzlich natürlich mit der Kreativität und die ganzen Geschichten, also schon wirklich eine coole Geschichte. Ja. Das Tolle ist ja, was wir am Anfang auch hatten, wenn man es einmal mit einem Profi macht, dann kann man es wirklich das zweite Mal eben dann alleine machen oder, ja, mit dem Partner. Wir empfehlen immer, dann macht halt irgendwie verlängertes Wochenende, fangt an, Freitag bis Sonntag den Einstieg zu machen, geht dann auf eine 500 Kilokalorien Diät oder also Fasten, ja, Ernährungsform, nicht jetzt Diät quasi, also Kalorien Restriction. Und dann kann man auch da wieder leichte Tätigkeiten, Bürotätigkeiten und so machen. Also man muss nicht 3 Wochen sich aus der Arbeit rausnehmen.
Ja, okay. Das lässt sich ja ganz gut integrieren. Wie macht ihr die mentale Vorbereitung beim Fasten? Weil das ist ja, also ich stelle mir vor, so die ersten 1, 2, 3 Tage sind die kritischsten. Ja, das sind die, wo der Heißhunger kommt. Wie bekämpft ihr den und vor allem, ja, mental, wie macht ihr das, dass die nicht
alle... Ja, also das ist ein ganz spannender Punkt. Also Heißhunger ist ja immer das Thema, wie geht der Glukosespiegel nach oben, wie fällt, ja, er ab? Also das Thema ist, stimmt, der Körper reagiert dagegen. Die Leute haben immer Angst, dass sie einen Unterzucker kriegen. Nein, der Körper steuert dagegen. Also er produziert ja Glukose oder er versorgt das Gehirn so lange mit Glukose, wie es geht, stellt dann um auf die Ketone. Also man kann da sich gerne mal den Spaß machen und die Blutzuckerwerte messen. Die gehen ja nicht auf 0 runter. Die Leute haben immer Angst, dass sie dann 0 Blutzucker haben. Das ist ja nicht. Der Körper ist nicht blöd. Der kann das. Vorsicht immer noch bitte bei Leuten, die Antidiabetika nehmen. Also, ja, Blutzucker senkende Mittel, die müssen wir natürlich absetzen, weil die diesen natürlich aufrechterhaltenen Blutzucker, der ist ja nüchtern von mir aus 60 bis 100 oder irgendwie sowas um den Dreh. Mal ein bisschen mehr, bei meinem ein bisschen weniger. Also das hält der Körper aufrecht. Das ist in uns drinnen. Also man muss da keine Sorge haben. Die Leute sagen, was, wenn ich nicht Unterzucker kriegt? Man kriegt keinen Unterzucker. Da ist der Körper evolutionär seit Tausenden von Jahren drauf geprägt, dass es Phasen gibt von 3 Wochen, wo er nichts zum Essen bekommt. War ja früher so. Ja. Also da muss man den Leuten sagen, also keine Sorge. Wie gesagt, ich habe das circa 5000 Mal schon gemacht mit Patienten, ja, und habe da sehr viel Erfahrung. Wir haben ein super, super Team. Die sind alle natürlich da die Profis. Und auch wenn sie in Fastenkliniken gehen oder Einrichtungen, die aufs Fasten spezialisiert sind, dann ist es wie die erste Fahrstunde. Da werden, ja, sie auch nicht mit 200 über die Autobahn gejagt und der Fahrlehrer ist am Handy und sagt ihnen, was sie machen sollen, sondern der sitzt neben ihnen und man fängt halt mal an, auf der Landstraße dann mal 50 zu fahren oder 70. Also da haben sie natürlich einen Profi an der Seite und das ist das Tolle. Also sie brauchen sich ja keine Sorgen machen. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, einfach mal zu machen, einfach mal auszuprobieren. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle, lebensverändernde, gesundheitsfördernde Maßnahme. Also es gibt eine Nebenwirkung, davon muss ich warnen, sie werden danach gesünder sein und es wird ihnen viel besser gehen. Also das sage ich dazu.
Krass. Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, hast du noch ein paar Mythen, die du gerne aufräumen möchtest, die du oft hörst so in Bezug auf Fasten, die du einfach mal gerne ausräumen würdest? So?
Ja, also das eine, was wir gerade besprochen haben, dass man sagt, oh Gott, ich kriege einen Unterzucker, also den kriegt man nicht, der Körper, ja, ist so genial, er steuert da dagegen. Dann ist es so, dass diese Fasten Beschwerden oder Themen, ah, ich kriege brutale Kopfschmerzen oder ich schaffe das nicht, ich halte den Hunger nicht aus, also das ist eigentlich so, dass die Patienten sagen, boah, das war so toll oder ich bin nur müde oder mir geht's schlecht, das ist eigentlich auch ganz, ganz selten, klar, die ersten 1, 2 Tage mal, also das Beste ist einfach, wenn man das selber mal erfährt, diese tollen Veränderungen und diese tollen Prozesse und wie im echten Leben sich selber anschaut, ausprobiert und dann sich ein eigenes Bild macht, weil dann hat man für sich so die Mythen selber entschärft und profitiert einfach davon, ja, und ist nur nicht, man wird nicht nur gesund, sondern bleibt gesund, ist das Tolle und hat positiven Effekte für gutes Aussehen, noch besseres Aussehen, Anti-Aging, alles mit gratis dabei.
Wahnsinn. Also vielen lieben Dank für die ganze Information. Ich glaube, wir, gerne, haben jetzt gerade extrem viel wahnsinnig spannenden Input zu Fasten gehört. Es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht, zu fasten. Deswegen würde ich auch sagen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, einfach mal sich mit dem Thema Fasten auch beschäftigen, vielleicht auch mal ein Zeitfenster definieren, wann man mal in eine dreitägige Fastenzeit oder fünftägige Fastenzeit mal einsteigen kann und dann gerne natürlich mal konsultieren mit einem Experten wie Dr. Schwarzel oder gibt es natürlich auch andere Fastenexperten da draußen, einfach da mal anfragen und sagen, hey, ich würde gerne mich damit beschäftigen, vielleicht 3 Tage fasten und dann einfach mal loslegen, weil du hast gesagt, alle 3 Jahre würdest du, oder alle 2 bis 3 Jahre würdest du was vorschlagen. Ne?
Also es ist, wie man möchte. Viele Leute machen es immer zu Ostern, weil die sagen, das ist
Ostern ist ja auch perfekt.
Genau, perfekt. Oder ich mach's im Januar oder ich mach's im März oder vorm Sommer. Also eher, ich würde es eher im Frühjahr machen. Evolutionsbedingt mit den Jahreszeiten. Der Körper bereitet sich im Winter auf Winterschlaf vor, eher auf speichernde Prozesse. Also deswegen Fasten wäre eher was für Frühling, Sommer, Frühling oder für die beginnende Jahreshälfte, jetzt rein vom Zeitpunkt, wenn man sich's aussuchen kann. Und einmal im Jahr, also unbedingt, oder ein Tag die Woche oder 3-mal abends die Woche. Also man kann nicht genug fasten sozusagen. Einmal im Jahr eine Woche oder alle 2 Jahre mal 2-3 Wochen oder so. Also man kann da nicht zu viel fasten. Ich würde jetzt nicht eine Woche pro Monat machen, das wäre jetzt so ein bisschen viel, aber 2-mal im Jahr, also überhaupt kein Problem. Man findet ja dann so ein bisschen seinen Rhythmus. Ja, und viele Leute sagen, hey, mir geht's schlecht, ich muss wieder mein Fasten machen. Ich brauche wieder mein Fasten, um wieder ins Lot zu kommen.
Ja, ja, super spannend. Also finde ich total, total, total gut. Danke nochmal für den Tipp mir, das abends wegzulassen. Ja. Das wird mir, glaube ich, extrem helfen. Fasten, also deswegen nochmal der Appell, suchen Sie sich einen Spezialisten, einen Facharzt zum Fasten, besprechen Sie es mit ihm, was Sie vorhaben und fasten Sie einfach mal. Es ist einfacher, als man denkt und wie gesagt, ich mache das auch schon lange und es ist wunderschön tatsächlich, weil ich merke, wie mein Körper da auch entlastet ganz oft. Und ich hatte jetzt gestern interessanterweise auch 24 Stunden Fasten und habe dann gestern Abend einmal gegessen und heute zufälligerweise nochmal 24 Stunden und ich merke auch, ich habe viel Energie, mir geht's gut, ich bin sehr klar im Kopf. Ja. Ich merke natürlich auch, dass hier hinten gibt es den kleinen Teufel, der sagt, hey, pass mal auf, wie wärst du mal mit was Geiles essen? Ne? Aber ich überlege sogar, ob ich nicht bis morgen Mittag durchziehe und dann 36 Stunden mache. Ja. Was mir auch dann relativ einfach fällt, sobald ich über diesen Punkt hinüber bin, über diesen einen Punkt, nämlich gewohnheitstechnisch 12, 18 Uhr sind meine Essenspunkte, aber um 19 Uhr habe ich gar keinen Hunger mehr.
Ja, super.
Also richtig cool. Vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank für die Informationen. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren, dass Sie zugeschaut haben. Und wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie gerne einen Kommentar da, ein Like, ein Abo. Das freut uns total. Da wissen wir, dass wir hier Content produzieren, der Ihnen weiterhilft. Und gerne bei der nächsten Sendung auch wieder einschalten. Und bis dahin. Und wir freuen uns. Und es heißt, gesund werden, gesund bleiben mit und bei Dr. Schwarzel.
Vielen Dank. Alles Gute.
Das war's für diese Folge des Podcasts. Denken Sie daran. Gesund werden, gesund bleiben. Das liegt in Ihren Händen. Bis zum nächsten Mal.